Ja, schönen Nachmittag an alle. Vielen Dank für die Einladung. Eine große Freude und Ehre, das wieder zu sehen, unter Misesianern oder österreichischen Gelehrten zu sein und Interessierten zu sein. Und die Lösung ist ja schon vorgestellt worden. Mein Vorredner hat ja schon alles erklärt, was die natürliche Lösung nämlich sei: ein freier Markt für Geld. Und ich gehe jetzt dann gleichsam nochmal zurück ein bisschen in dem Sinne zu zeigen, warum überhaupt Geld. Na, also gleichsam auf die Grundlagen zu kommen. Und dann zu zeigen, dass Geldpolitik unmöglich ist. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, gleichsam eine negative Darstellung zu geben. Wir brauchen eine andere Lösung, weil die bisherige Lösung unmöglich ist. Und zwar kann man natürlich dann auf die Auswirkungen verweisen, auf die Inflation, auf die Rezession und diese Sachen. Und ich mache das jetzt ein bisschen theoretischer, na, um ein bisschen anzudeuten, wie schwer und eigentlich unmöglich, also ein Unmöglichkeitstheorem zu formulieren. Einfach nur anzudeuten, welch eine Unmenge von Variablen da verbunden sind, wenn man sowas sagt wie Zinssteuerung oder wie man sagt, die Bundesbank oder jetzt die EZB bestimmt den Zinssatz. Und es ist ja eigentlich auch schon von Hayek, oh, man muss sich ja hier schalten, genau, von Hayek, der Punkt, zu Papier gebracht worden, nämlich das Wissensproblem. Das ist ja eigentlich ein Grundproblem bei Hayek, das Hayek aufgeworfen hat und eigentlich heutzutage in der allgemeinen Sozialwissenschaft weithin sich immer mehr verbreitet als eine tiefe Einsicht bekundet, dass nämlich der Markt mehr Wissen verarbeiten kann als eine Organisation. Hayek hat ja großen Einfluss auf die Organisationswissenschaft, nicht? Aufs Management gehabt, mehr als auf die Nationalökonomie. Und das ist eigentlich der Punkt Informationsverarbeitung und ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, den Hayek schon angesprochen hat. Und der nächste Punkt ist Machtmonopol, ne? Das ja auch schon von vielen heute angesprochen wurde. Wir sind allenthalben gegen Monopole, wenn es um die Wettbewerb geht. Und hier leisten wir uns eigentlich zwei schlimme Monopole oder die schlimmsten Monopole überhaupt. Einmal das Staatsmonopol und zum anderen das Geldmonopol. Und es passt ja eigentlich in überhaupt keine Theorie, die wir sonst haben, hinein. Wir lehnen ja inzwischen auch sozusagen eine Einheitsreligion ab, nur als Beispiel. Ja, keiner käme mehr auf die Idee zu sagen, wir alle müssen sozusagen die gleiche Religion haben. Da haben wir auch eine gewisse Pluralität und man weiß ja, welche Kämpfe das bedeutet hat, um dahin zu kommen. Und ähnlich sind wir dann noch stecken geblieben und haben weiterhin noch Monopole in Bereichen, wo sie eigentlich überhaupt nicht hingehören, wo unglaublich gefährlich sind. Ja, man kann sagen, tödlich sind, ja. Und hier dieses Hayek-Zitat, das ich schon in meiner Doktorarbeit zitiert hat, ne? Nicht weil er so viel weiß, sondern weil er weiß, wie viel er wissen müsste, um erfolgreich Eingriffe durchzuführen und weil er weiß, dass es alle diese relevanten Umstände, dass er diese relevanten Umstände nie kennenlernen kann, sollte sich der Nationalökonom zurückhalten, einzelne Eingriffe selbst dort zu empfehlen, wo die Theorie zeigt, dass sie manchmal wohltätig sein könnten, nicht? Also die Aufgabe des Ökonomen, und das ist ja inzwischen völlig verdreht worden, ja, es ist sozusagen eine technokratische Wissenschaft geworden. Ja, und sie hätte eigentlich sein sollen, eine Wissenschaft, die sagt, das kann man nicht tun, das soll man nicht tun. Und damals, als zu Mises Zeiten, war ja die Nationalökonomie noch Teil der Jurisprudenz oder der rechtswissenschaftlichen Ausbildung und hätte eigentlich dort bleiben sollen. Das ist, war immer meine Auffassung. Sie hätte sozusagen als kleine Disziplin neben Strafrecht und öffentliches Recht bestehen bleiben sollen und hätte die Juristen davor warnen müssen, hebt euch nicht so ab und glaubt nicht, dass ihr alles regeln könnt. So wie man sagen kann, okay, wir machen ein Gesetz, alle fahren auf der rechten Seite, okay, das geht. Ja, aber in der Wirtschaft Eingriffe zu machen, ist etwas ganz anderes. Es ist ja die Illusion, dass man mit Gesetzen auch das Wirtschaftsleben hätte lenken könnte. Und das ist das große Problem, was wir haben. Es ist eine amerikanische Entwicklung, muss ich sagen, diese technokratische Entwicklung, die auch die Nationalökonomie genommen hat. Und wenn man heute anschaut, also in den USA zum Beispiel, wo kommen die meisten promovierten Volkswirte unter? Beim Federal Reserve System. Ja. Und das ist eigentlich schon bezeichnend. Die Nationalökonomie ist keine warnende Wissenschaft mehr, ja, sondern eine ja-sagende Disziplin geworden. Zum Geld, warum überhaupt Geld, mal eine Frage. Ich mag es immer so mit ganz simplen Fragen anzufangen, weil dann merkt man auf einmal, das ist alles gar nicht so einfach, was man so denkt. Ich meine, jeder hat so seine Vorstellung, warum überhaupt Geld, und dann ein paar Basisgedanken, einfache Gedanken da nochmal zu Wort zu bringen. Und man kann ja anfangen, diese Idee des Wohlstandes der Nationen, sozusagen eine Logik, die auch schon vor Adam Smith eigentlich immer diskutiert wurde. Was ist eigentlich das Ziel des Wirtschaftens? Ja, die Konsumentenbefriedigung, Wohlstand. Und ja, was ist eigentlich Wohlstand? Ja, und da gibt es da schon einen Konsens. Nämlich Wohlstand ist eigentlich Produktivität. Wenn man nämlich sagt, also Gütermenge, ja, dann heißt es ja, ich würde immer sozusagen dieselbe Stundenzahl arbeiten und will immer nur Güter. Aber wenn man Produktivität herannimmt, also die Outputmenge in Bezug auf die Stunden, dann heißt der Produktivität, ich kann ja auch die Stunden reduzieren, wenn meine Produktivität steigt. Und das ist ja eigentlich auch das Ziel. Also nicht nur immer mehr Güter, was oft so als wirtschaftlicher Sinn betrachtet wird. Wir wollen immer mehr. Ja, sollte man da heutzutage wirklich ganz deutlich machen, es geht nicht um immer mehr, es geht um Produktivität. Und wir stellen ja heute fest, so viel dümmliche Sachen, die verbreitet werden, also gerade von dieser ökologischen Bewertung, die Erde ist unendlich, man kann nicht immer weiter produzieren. Das wollen wir ja auch gar nicht. Ja? Die Produktivität erlaubt uns mehr Freizeit, mehr Freiheit in diesem Sinn. Und deswegen sollte es Produktivität immer im Vordergrund stehen, anstatt die Produktivität oder mehr Konsum. Und natürlich ist mit mehr Produktivität auch gemeint, dass bessere Qualität auch möglich ist. Ja, und das sehen wir ja in vielen Produkten, wo man gar nicht mehr so viel braucht, einzelne Instrumente wie heute zum Beispiel einfach in einem Handy versteckt ist. Und jetzt kann man dann sozusagen weiterdenken, ja, woher kommt denn Produktivität? Und die schon bei Adam Smith angesprochene Antwort ist von der Spezialisierung. Und zwar Spezialisierung von Arbeit und Kapital. Das hat der Adam Smith etwas vergessen, dass nämlich auch das Kapital spezialisiert wird. Und wo wird denn das Kapital spezialisiert? Und die Antwort ist in Betrieben, in Unternehmen. Das heißt, es ist eigentlich der Ursprung des unternehmerischen Kapitalismus, ja, wo Unternehmen entstehen, die sich spezialisieren und wo auch die Arbeit mit zusammenkommt als weiteres Element der Spezialisierung, die eigentlich auch in Unternehmen, in Betrieben stattfindet. Das heißt, wir brauchen ein System der Teilung von Arbeit und Kapital, die auch unternehmerisch vernetzt ist. Das heißt, wir haben Spezialisierung heißt, dass wir verschiedene Betriebe überall haben, die in seiner jeder Weise eine jeweils eigene Spezialisierung haben. Das heißt, der Wettbewerb, der immer so betont wird, hat ja als Nebenseite notwendigerweise die Kooperation. Ne? Unternehmen kooperieren ja auch in vielfacher Weise. Ja? Und man kann ja gar keinen Wettbewerb haben ohne vorher eine Kooperation. Das heißt, wenn ich Champions League-Wettbewerb machen will, dann muss ich erstmal die Organisation dafür haben und das ist Kooperation. Das heißt, Kooperation gehört wesentlich zum Wettbewerb. Und der zweite Punkt ist, wenn ich dann also spezialisierte Unternehmen habe, dann brauche ich Märkte. Ja, also es ist schon eine ziemlich lange Kette, wenn man so ein bisschen da mal genauer hinschaut. Dann kommt man eigentlich zu Märkten. Und Märkte brauchen Preise. Ja, aber wo kommen die Preise her? Und das ist eigentlich der Punkt, wo dann Geld erst richtig ins Spiel kommt, nicht? Also dann von hinten nach vorne wieder kann man sagen, Geld ist notwendig, um Produktivität zu haben. Ja, dieser Connex wird, glaube ich, viel zu wenig gesehen und ist ganz entscheidend, über Geld zu sprechen. Es gibt ja von Aristoteles diese Idee, ne, also Geld ist sozusagen unfruchtbar. Na, das zieht sich ja durch die ganze Diskussion. Und wenn man das so sieht, dann muss man auch sehen, also Geld ist essentiell für die Produktivität. Und die Produktivität ist essentiell für unseren Wohlstand. Und natürlich, das ist weitgehend bekannt, Geld dient natürlich auch, um die doppelte Koinzidenz der Wünsche zu umgehen. Das heißt, ich brauche Geld, damit ich also tauschen kann in einer vielfältigen Weise. Sonst bin ich ja immer mit dem Problem konfrontiert, dass ich ein bestimmtes Gut anbiete und ein anderes bestimmtes Gut möchte. Aber der mein Gut will, der bietet etwas anderes an und wir sind dann alle blockiert. Also von der Seite ist also Geld eine Notwendigkeit, auch um die Arbeitsteilung und den Tausch zu ermöglichen. Also sowohl Arbeitsteilung als auch Tausch ist Geld essentiell. Und es gibt diesen berühmten Spruch von Che Guevara, als er in Kuba zum Finanzminister ernannt worden war, oder Wirtschaftsminister, Finanzminister gleich zusammen, ja, was er denn von Geld verstünde. Und da hat er gemeint, das Einzige, was ich weiß, dass man es abschaffen muss. Nicht? Das sind so diese Vorstellungen, diese irren Vorstellungen, die da herrschen unter manchen Kreisen. Und jetzt können wir so eine Pyramide, die ich da gebaut habe, zusammenfassen. Wir haben so als Basis Märkte und Geldpreise. Und im Zentrum die Spezialisierung von Arbeit und Kapital in Unternehmen. Und an der Spitze das Ergebnis ist die Produktivität. Und das alles gehört zusammen und soll zusammen gesehen werden. Und der Sinn hinter allem ist also nicht Wachstum, ja, oder mehr Güter, sondern Wohlstand. Verstanden als nicht nur Reichtum, ja, also wo auch Freizeit dazugehört, weniger Arbeit und so weiter. Und ich glaube, das sollte man deutlich machen, also gerade aus unserer Sicht, wo man dann sehr schnell in eine falsche Ecke gestellt wird. Und deswegen habe ich das jetzt nochmal deutlich zu machen versucht. Dann ein anderer Punkt, man muss da nicht drauf eingehen, aber das sind so die berühmten Tabellen des Handels, des Freihandels. Und es wird immer nur auf den internationalen Handel bezogen. Ja? Aber diese Handelsvorteile, die treten auch unter uns auf. Ja? Und wenn man da so eine einfache Tabelle konstruiert, sieht man einfach, dass also hier nur als Beispiel jetzt habe ich ausgeschaltet. Oder wie ist das jetzt? Aber schon wieder da. Dass da in Trennung der Handelspartner 30 die Produktion beträgt und dann in Kooperation 40. Also es, von Milton Friedman stammt ja der Spruch, es gibt keinen Free Lunch. Und dann sagt jemand, nee, es gibt einen Free Lunch. Das ist ein Free Lunch. Keiner arbeitet mehr. Keiner arbeitet mehr. Und diesen Gewinn an Produkt können wir auch umsetzen in Freizeit. Na? Und dasselbe gilt auch, und das ist ganz wichtig, und das hat auch Mises sehr betont, bei der Situation, wo komparative Kostenvorteile bestehen. Das heißt, auch wenn Einzelne unter uns in allen denkbaren Produktionsbereichen besser ist als ein anderer, gibt es trotzdem Tauschmöglichkeiten und man kann sozusagen auch die weniger oder kaum Qualifizierten in den Prozess der Wohlstandsbildung mit einbeziehen. Und Ludwig von Mises hat das als universelles Gesetz der Assoziation bezeichnet. Und es wird heute weithin in der Volkswirtschaft fast nur noch im internationalen Handel gelehrt. Ja, aber das bezieht sich auf jedes Individuum und jedes Unternehmen. Das heißt, auch Unternehmen, und es ist ganz wichtig, die zum Beispiel weniger effizient oder produktiv sind, ja, in allen möglichen Bereichen, die sie anbieten, können mit dem effizienteren Unternehmen gleichsam eine Tauschbeziehung aufnehmen und insgesamt die Produktivität erheben. Ja. Also sind wichtige Punkte. Und das kann man auch ein bisschen zusammenfassen in die Triebkräfte des Wohlstands. Ne, Handel ist ja eigentlich der mächtigste Punkt davon, weil das kann ich ja haben ohne Kapitalbildung erstmal. Na, und es wird völlig unterschätzt, dass nämlich sogenannte Entwicklungsländer von ihrer Idee her, und die Entwicklungstheorie legt es immer ihnen nahe, ja, ihr müsst zuerst Kapital akkumulieren, ja, und irgendwie sparen, und da ihr nicht sparen könnt, müsst ihr Geld im Ausland aufnehmen und dann staatliche Investitionen betreiben. Und dann machen diese Länder Folgendes, sie besteuern die Einkommen, besteuern den Transport und unterbieten den Handel. Und dieser Commerce, ne, dieser Austausch ist eigentlich die Quelle, um den Wohlstand zu erzeugen durch die wechselseitige Spezialisierung. Und es lohnt sich ja Kapitalbildung nur, wenn ich mich spezialisiere. Das heißt, es lohnt sich für mich nicht, in meinem Haus irgendwie alle möglichen elektromechanischen Werkzeuge dazu zu haben, nur weil dann irgendwann mal ein Strom ausfällt. Ja, das heißt, ein Elektroladen, der hat dann eben diese Kapitalbildung, weil er sich darauf spezialisiert. Und wenn er das nicht kann, dann gibt es auch keine Kapitalbildung. Das heißt, der Handel ist eigentlich, also Handel im Sinne auch von Commerce, ne, also Commercial Society, wie Adam Smith genannt hat, der Austausch ist eigentlich der Punkt und die Spezialisierung und führt zur Sachkapitalbildung. Und das sogenannte Humankapital, ja, ist ja nicht etwas, was sozusagen hauptsächlich an den Universitäten oder Schulen erworben wird, wenn man von der Grundausbildung da absieht, also mit Rechnen und Schreiben und so, sondern findet ja in der Kooperation oder in der Vermittlung mit dem Sachkapital statt, woraus auch dann automatisch die Innovation entsteht. Ja? Und sozusagen der Punkt ist jetzt, also die Essenz da vom Geld, ist ja eigentlich, dass Geld wichtig ist, um den Handel zu erleichtern, ja? Den Commerz zu erleichtern. Und wenn man dann die Politik anschaut, ist natürlich das katastrophal. Ja? Einkommensbesteuerung, Transaktionsbesteuerung, Transportbesteuerung, ja? Das sind ja alles Punkte, die den Handel einschränken und dann enorme Auswirkungen, negative Auswirkungen auf die Kapitalbildung und anderes haben. Ja? Und natürlich hat man den Marktprozess, wo der Preis, ja, eine Doppelfunktion hat. Das heißt, der Preis, der ist ja nicht nur ein Signal, sondern Er ist ja auch ein Incentive, ein Anreiz, eine Doppelfunktion. Das heißt, wir haben im Verkehr Rot, Grün, Gelb und bei Preis haben wir 1,0, 1,5, 1,56. Das heißt, ein ganz subtiles Anzeigemittel der Knappheit, der relativen Knappheit, die uns gleichzeitig ein Signal gibt, aber automatisch für Anbieter und Nachfrage auch den entsprechenden Incentive. Das heißt, ich brauche keine Polizei, so wie bei der Ampel, weil der Incentive automatisch im Preis drin ist. Das heißt, und natürlich brauche ich für Preis auch Geld. Ja, also Sachen, die auch der Mises elaboriert hat und sagt, okay, der Sozialismus funktioniert nicht ohne Preise. Ja, weil Preise, die Essenz dieser Signal- und Antriebsfunktion ist und Sanktionsmechanismus darstellt. Ja. Woher kommt das Geld? Ja, und wohin geht es? Das ist ein Buch mal von Galbraith gewesen. Und das ist natürlich immer eine interessante Frage, die ein bisschen nachzuverfolgen. Und dazu ein paar kurze Gedanken und komme ich ein bisschen ins Theoretische hinein und sind nur so Hinweise, die wir da nicht im Detail jetzt anschauen müssen. Es gibt so eine Nachfrage nach Geld, na? Und der Punkt von dieser Nachfrage nach Geld ist, dass wir eigentlich Kasse halten wollen. Also das ist schon bei der sogenannten Cambridge-Ökonom ausgearbeitet worden. Ja, wir fragen Geld nach, weil wir laufende Transaktionen tätigen müssen. Na? Und dieser Transaktionsansatz, den kann man dann auch wieder in Verbindung bringen mit der sogenannten Quantitätsgleichung. Und der Punkt hier ist, dass sozusagen eine beschränkte Geldmenge vielfach Transaktionen tätigt. Ja, das heißt, das Geld zirkuliert dann durch die Wirtschaft. Und es gibt ja manchmal, wo so Nachrichten auf so Geldzetteln stehen, die dann irgendwo herkommen, aber bei den Münzen kann man sehen, wie die zirkulieren. Und das Ganze nennt man dann Umlaufgeschwindigkeit. Das ist ein ganz zentraler Begriff. Und Umlaufgeschwindigkeit ist der Kehrwert von der Kassenhaltung. Ja, also wir halten da Kassen. Und jetzt sieht man schon, also die Kassenhaltung, Umlaufgeschwindigkeit, hat ja auch mit dem Horten zu tun. Ja? Und ich kann ja dieses Geld schneller oder langsamer ausgeben. Und hier haben wir schon einen ganz entscheidenden Punkt. Wie will jetzt eine Zentralbank zum Beispiel diesen Faktor kontrollieren. Ja? Und es hat das Schwundgeld angesprochen, das war ja ein Punkt, wo man da einen Mangel drin sah, um das sozusagen durch das Schwundgeld zu verhindern. Das ist natürlich auch wieder ein gescheitertes Projekt. Aber der Punkt hier ist zu sehen, dass sozusagen die einzelnen Geldnutzer, ja, sowohl die Kassenhaltung wie die Umlaufsgeschwindigkeit bestimmen und nicht die Zentralbank das nicht kann. Ja. Ob das dann mit dem CBDCD geht, das ist die andere Frage, die man aufwerfen kann. Na. Und entsprechend kann man so eine Art Stufe da herstellen, also von den Bankreserven zu den Krediten, zu den Depositen und der Geldmenge in Zirkulation. Und man sieht schon, es wird dann eigentlich immer abstrakter. Ja, man hat sozusagen irgendwie so einen Anker, aber darüber hinaus wird es gleichsam immer abenteuerlicher. Und das sieht man dann auch an der sogenannten Geldmenge. Und es gibt ja eigentlich gar keine Geldmenge, sondern nur Geldmengen. Und das ist schon mal ein großes Problem. Man hat ja dann im Zuge des Monetarismus angefangen zu untersuchen, was ist jetzt die relevante Geldmenge. Bundesbank war immer M3, USA war es M2. Dann hat man weitergefunden, dass auf M, MZM gekommen und sonst was. Man kann es immer weiter aufteilen. Ja, kann man jetzt Aktien mit einbeziehen? Kann man Anleihen mit einbeziehen? Ist es noch Geld? Quasi Geld? Also wenn man das mitverfolgt hat, es hat eine abenteuerliche Entwicklung. Und es ist eigentlich überhaupt nichts Richtiges dabei herausgekommen. Bis heute weiß man nicht, welche Geldmenge die relevante wäre. Also hier sieht man auch diese Geldpyramide. Der europäische habe ich mir schnell rausgesucht noch, Stand September 2023, also diese umgekehrte Pyramide, wo aus der Zentralbank Geld eigentlich immer mehr folgt und überall ein Multiplikator drin ist. Ja, das ist der, also die Umlaufsgeschwindigkeit kommt erst nachher, aber vorher ist schon ein Multiplikator drin. Also von der Zentralbank gehen zu M1, von M1 zu M2. Das heißt, man müsste unglaublich viel kontrollieren, wenn man das Endeffekt kommt, weil wenn man das alles dann durchrechnet bis zum Schluss, was herauskommt, ist das nominale Sozialprodukt. Ja, und das nominale Sozialprodukt ist da eigentlich der Punkt, den ich berücksichtigen muss, im Hinblick eben auf die Inflation und das reale Sozialprodukt. Aber um dahin zu kommen, habe ich diese ganzen Stufen der Geldmenge, die sich dann im nominalen Sozialprodukt widerspiegelt. Und der Punkt ist ja, dass man direkt, unmittelbar das reale Sozialprodukt gar nicht berechnen kann. Ja, man kann ja nur, das reale Sozialprodukt ist ja ein Konstrukt. Ja, ich habe nominal, kann ich exakt das Sozialprodukt nominal errechnen, da sind die Daten da. Aber wie komme ich denn zum realen Produkt, das uns am Ende interessiert und natürlich auch von die Inflation drin ist. Aber wie berechne ich denn die Inflation? Ich muss ja die Inflationsberechnung haben, um von der nominalen Sozialprodukt aufs Reale zu kommen. Und bei der sogenannten Inflationsberechnung sind der Manipulation Tür und Tor geöffnet. Ja? Also jeder von uns hat eine andere Inflationsrate. Das hängt ja von unserem individuellen Warenkorb ab. Ja? Seit ich Nichtraucher bin, interessiert mich ja der Zigarettenpreis nicht mehr. Und ich kenne Freunde, die ja rauchen, für die ist das eine ganz relevante Größe. Ja? Das heißt, individuell unterschiedlich, regional unterschiedlich, örtlich unterschiedlich. Und wenn man bedenkt, dass jetzt eine europäische Inflationsrate geben soll, ist das geradezu abenteuerlich. Ja? Und das hilft gar nicht, wenn man dann so Kategorien bildet, wie 4 Personen, Einzelhaushalt und so weiter. Und was natürlich heute überwältigend ist, die Änderung der Produkte. Ich meine, bei Kohle, Stahl noch, Eiern, Kartoffeln, ja, da kann ich ja noch leicht berechnen. Okay, so und so viel Kilo sind mehr oder weniger so und so viel Kilo Kartoffeln 1960 wie 2023. Aber wie schaut's denn mit unserem Telefon aus? Wie schaut's denn mit unserem Auto aus? Ja, völlig andere Produkte. Wie will ich jetzt denn berechnen, inwieweit mein Handy diesmal mehr kostet, mehr wert ist, ja, teurer ist oder billiger ist zum Festtelefon vor 30 Jahren. Unmöglich, unmöglich. Da hat man abenteuerliche Modelle in den USA entwickelt, den hedonischen Preisindex. Und da nimmt man dann zum Beispiel ein Lehrbuch, das ist immer das lächerlichste Beispiel, ja, ein Lehrbuch her, also das, also vor dem der Jahr erschienen ist und dann die Folgejahre. Und dann sagt man, okay, was ist jetzt die Qualitätsänderung im Lehrbuch? Ja. Dann schieben sie, okay, das ist jetzt eine bunte Ausgabe. Das sind jetzt die Grafiken bunt. Ja. Also hat es einen Qualitätssprung gegeben. Da kostet jetzt sozusagen von 20 auf 30 Dollar. Nee, der muss man die Qualität ja rausrechnen. Dann ist dann 20 auf 25. Also, und das macht man auch bei Kühlschränken und Computern und all diesen Sachen. Und der Punkt ist ja, ich brauche oft gar nicht diese Überkapazität. Also die meisten Leute brauchen es ja gar nicht, die im Computer drin sind. Ja? Heute kann man ja mit einem einfachen Laptop könnte man eine Mondlandung fast informationell abwickeln. Aber das brauchen die meisten Leute ja gar nicht. Aber trotzdem wird es reingerechnet. Das heißt, dann haben wir das Ergebnis, dass von einem nominalen Sozialprodukt, das man berechnen kann, wo die Zahlen vorliegen einigermaßen, ja, künstlich niedrigere Inflationsrate zu höheren realen Sozialprodukt kommt und mit dem höheren realen Sozialprodukt auch kalkulatorisch zu einer höheren Produktivität. Das heißt, man fährt dann in die totale Illusion hinein in der Geldpolitik. Umlaufsgeschwindigkeit, wie schon erwähnt, ist also ein Faktor, der dramatisch ist. Ja. Ich habe hier die USA genommen, weil natürlich in Deutschland zu viele Brüche historisch da sind, Wiedervereinigung und so weiter. Und da ist es halt so seit den 50er Jahren, 60 geht es los, aber die Statistik wird 50 zurück nach Nachkriegszeit. Ja. Und man sieht vor allem, dass es dann erstaunlich lange Trends gibt. Und diese erstaunlich langen Trends, vor allem hier, ja, das war der Zeitpunkt, wo Paul Volcker dann Notenbankpräsident wurde und die Geldpolitik geändert hat auf eine monetaristische Ausrichtung. Und genau in diesem Moment ist dieser Trend gebrochen. Und es hat natürlich diese Übersteuerung in den USA geführt, diese Weltrezession, die vor allem die ganze dritte Welt ins Elend auf ein Jahrzehnt gestürzt hat. Weil der Paul Volcker wollte gar nicht so stark abbremsen. Er wird ja heute als der große Inflationsbekämpfer gefeiert. Aber tatsächlich war das ja nur ein Irrtum, weil natürlich seine Ökonomen diesen Trend weitergerechnet haben und sagen, okay, um die Inflationsrate jetzt ein bisschen so abzuflachen und langsam runterzubauen, dann brauchen wir so und so viel Prozent der Reduktion der Geldmenge. Da reduziert man die Geldmenge, aber die Umlaufgeschwindigkeit geht ja zurück. Ja, dann hat man sogar eine Vollbremsung gemacht. Man wollte eine Softbremsung machen und hat eine Vollbremsung gemacht. Ja. Und dann ging es natürlich wieder einen Trend nach unten für lange Zeit. Und dann hat man schon wieder den nächsten Fehler gemacht, weil auf einmal ging es steil nach oben wieder. Und jetzt ist es natürlich ganz dramatisch. Ja, also wir haben so einen drastischen Rückgang der Umlaufsgeschwindigkeit. Es ist nicht vorherzusehen. Also man kann natürlich nicht mehr wunderschöne Regressionsanalysen machen. Ja, und die passen dann immer sehr schön. Ja. Aber man sieht auch, dass die Trendwenden auch nicht langsam vonstatten gehen, sondern abrupt. Ja. Und damit haben wir schon einen Punkt der Unmöglichkeit der Geldpolitik, schon aus diesem Punkt der Umlaufsgeschwindigkeit, die erratisch ist, und zwar auf eine perverse Art und Weise, nämlich dass relativ lange Trends bestehen, ja, das täuscht ja immer, lange Trends bestehen, dann gewöhnt man sich dran, man meint, das wäre sozusagen immer so, das sind ja oft eine Generation, das sind Marktoperateure, die dann so gleichsam gar nichts anderes kennen, und dann auf einmal kommt die abrupte Änderung, ja. Wird zum Teil ausgelöst von der Geldpolitik selber, diese Änderungen, ja, durch Zinssignale, die überinterpretiert werden, durch Geldmengensignale, die überinterpretiert werden, oder manchmal auch durch reine Ankündigungen. Ja. Und in der Wirtschaft ist es ja so, dass wirtschaftliches Handeln zukunftsorientiert ist. Das heißt, wir bilden ja Zukunftsmodelle, um unser wirtschaftliches Handeln danach auszurichten. Und das bedeutet, dass wir nicht direkt kausal bestimmt sind, sondern teleologisch. Das heißt, alle Modelle, die man sozusagen im mechanischen Bereich hat, sind ja Kausalmodelle. Und wenn ich dann eine bestimmte Schraube drehe, dann kommt irgendein bestimmtes anderes mechanisches Ergebnis heraus. Und das ist ja in der Wirtschaft nicht der Fall. Ja, das heißt, ich kann ja auch in der Wirtschaft abrupte Änderungen vollziehen, weil sich meine Ziele ändern. Ja, und also praxeologisch gedacht ist es ja so, dass die Vergangenheit nur meine Gegenwart bestimmt, aber nicht meine Zukunft. Meine Zukunft ist ja von vielen anderen Faktoren, auch von eigenen Willen, von eigenen Interessen und eigenen neuen Orientierungen. Und interessant ist natürlich, dass diese Gedanken schon vor langer Zeit entwickelt wurden. Ja? Und zwar, der Nikolaus Kopernikus ist ja eher als Astronom bekannt, aber er hat eine ganz bedeutende Schrift zu Geld und Inflation verfasst. Und wird also auch in der allgemeinen Literatur selten erwähnt. Da geht es dann eigentlich fast nur bei Milton Friedman los. Ja? Während es eigentlich schon beim Kopernikus klar entwickelt wurde. Und das ist natürlich also eine ganz schöne lange Zeit schon zurück. Und zwar 1522, also verfasst und glaube ich 26 eingereicht, Denkschrift über das preußische Münzwesen, und diese altdeutsche Übersetzung sagt eigentlich nichts anderes als: Wenn der Staat also neues Geld ausgibt, weil er sich finanzieren will, dann handelt er so, wie ein Ackermann schlechte Saat sät, ja, und glaubt, ja, er könne mit der guten Saat jetzt leben, und er schlägt schlechte Saat aus, und dann wird er schon sehen, was dann nächstes Jahr an Ernte hereinkommt, ja. Also, und Kopernikus hat auch die Quantitätstheorie vorentwickelt. Also es ist eigentlich die Quantitätstheorie drin, ne? schon bei Kopernikus, dass er eben sagt, also die Geldmenge, ganz einfach gesagt, die Geldmenge bestimmt über viele Stufen das Preisniveau. Ja, also wenn ich Inflation habe, dann muss ich auf die Geldmenge schauen. Ja, und das war ja eigentlich der Begriff, früher war ja Inflation ist Geldmengenausweitung. Na? Und das hat der Kopernikus schon also wesentlich erkannt. Und dann hat man heute die Formulierung als die Quantitätstheorie. Und interessant ist vielleicht in diesem Zusammenhang zu sehen, dass nämlich aus dieser Quantitätstheorie das nominale Sozialprodukt folgt. Ja? Und das ist ja die einzige Zahl, die wir so einigermaßen berechnen können. Aber die Steuerung, die man haben will, also die angekündigt, zum Beispiel eben Rezessionen zu verhindern, ja, oder aus der Rezession herauszukommen oder die Arbeitslosigkeit abzubauen, ja, oder überhaupt das Preisniveau stabil zu halten, ja, ist ja eigentlich paradox, weil ja eigentlich alles auf das nominale Nationaleinkommen hinausläuft, nicht? Und ich jetzt eigentlich nur durch die Inflationsrate das zurückrechnen muss. Und ein anderer Punkt ist, dass die herrschende Wirtschaftspolitik, ja, soweit sie keynesianisch oder neo-keynesianisch geprägt ist, typischerweise immer noch also an dieser einfachen Formel da festhält: Konsum, Investitionen, Staatsausgaben und der Außenhandel. Und ich habe also schon oft einen Test gemacht, ja, bei Keynesianern zu fragen, ja, was ist denn eigentlich Konsum? Ja? Und dann kommen wir sofort drauf, dieses C, dieser Konsum, also wir müssen den Konsum ankurbeln, ja, kennen wir ja oft. Ja? Aber wenn man genau hinschaut, besteht ja dieser Konsum ja aus der Preis- und Quantitätskomponente. Das heißt, ich kann ja geldpolitisch gar nicht den Konsum ankurbeln, ja, weil ich ja nur C habe. Und in C, im Konsum, das Ganze gilt für auch I und G und all die anderen, habe ich ja auch die Preiskomponente drin. Das heißt, mein Impuls, der natürlich auf die Realwirtschaft gerichtet ist, kann dann genauso gut die Preise hochtreiben. Ja, aber wovon hängt es ab? Ja, wie kann ich das steuern? Ja, das hängt ja von so vielen Faktoren ab, vor allem wenn man so gesamtwirtschaftliche Nachfragesteuerung hört. Und wenn man gesamtwirtschaftliche Nachsteuerung, ist da nicht nur C drin, sondern auch I drin, sondern auch G drin und dann die Nettoexporte. Wie will man denn das machen? Wie kann denn das sein? Und alle diese Elemente da haben sowohl eine Preis- als auch eine Mengenkomponente. Ja? Und das Ganze wird dann sozusagen als Ausgaben betrachtet, na? Also gesamtwirtschaftliche Ausgaben. Und die Frage ist natürlich von diesen gesamtwirtschaftlichen Ausgaben, ist natürlich, welche Komponente wird jetzt stimuliert? Ja? Wird nur Preis oder nur die Menge stimuliert? Und deswegen kommen auch diese Schocks zustande, ja? Weil eben ein bestimmter Ausgabenimpuls, der von der monetären Seite oder von der fiskalischen Seite kommen kann oder auch durch externe oder interne Schocks besteht, ja, sowohl als auch treffen kann oder völlig gemischt. Ja. Es gibt ja diesen berühmten Fall, wo der Bush, George Bush Jr. in der 2008er Krise, danach ist ja Obama gekommen, hat dann weitergemacht, der hat ja so Checks verschickt, ja, dass also jeder Haushalt direkt Bargeld in die Hand bekommen hat als Checks. Und natürlich war die Hoffnung, okay, diese Checks werden jetzt den Konsum hier stimulieren in der amerikanischen Wirtschaft und der Konsum wird die Investitionen anregen und dann kommen wir aus der Wirtschaftskrise heraus, ja. Was ist passiert? Wo ist das Geld gelandet? Das kann man eigentlich untersuchen, ziemlich stark sehen. Es ist hier gelandet bei den Importen. Ja. Die Leute haben mit ihren Schecks in Walmart chinesische Produkte eingekauft. Ja. Das heißt, es ist völlig verpufft, ja, weil man natürlich das gar nicht vorhergesehen hat, wo jetzt die Leute ihre Gelder ausgeben, ja, und das ist eigentlich immer, wo die sogenannte Fiskalpolitik und Geldpolitik drastisch scheitert, ja. Und es wird jetzt noch schlimmer, noch unmöglicher. Jetzt waren es nur so Bestandsgrößen, die ich da gezeigt habe. Aber man muss es ja dynamisieren. Wir sind ja im laufenden Prozess. Ja, wir haben ja nicht nur I, also Investition pro Jahr, wir haben ja Veränderungsraten. Und wenn man das dann ganz einfach nur ein bisschen aufdröselt, also in der allereinfachsten Weise, kommen wir schon zu Megagleichungen. Ja, das heißt, wie kann ich das denn alles im Griff haben? Natürlich gibt es die ökonometrischen Modelle, das kann ich dann immer mehr verfeinern, immer mehr tiefer eindringen und immer mehr Details bringen. Aber ich kann das alles gar nicht kontrollieren. Und die dafür Verantwortlichen können das System nicht mehr überschauen. Das ist ja der Punkt. Selbst hier, man sagt ja, der menschliche Verstand kann immer so maximal fünf bis sieben Variablen einigermaßen im Kopf behalten. In der Regel eigentlich nur drei ziemlich sicher. Ja. Und hier haben wir ja schon eine Unmenge von selbst wieder sehr abhängigen Variablen dran. Das heißt, ja.
Es geht ja eigentlich um Lösungen und du zeigst jetzt, was alles keine Lösung ist.
Jawohl, genau, aber die Lösung haben wir ja schon. Die Lösung ist ja schon im Titel. Freier Markt.
Okay, aber das alles funktioniert nicht.
Das funktioniert nicht.
Zu komplex.
Genau, zu komplex. Endkomplexität, das ist der Fall. Das heißt, wir haben gar keine andere Chance, als die Geldpolitik abzuschaffen, die Notenbank zu neutralisieren und zu einem freien Markt zu kommen. Ja? Weil, wie am Anfang gezeigt, durch den freien Markt haben wir ja immer die Anreiz- und Preisfunktion in einer Weise und jeder von uns wählt dann die richtige Lösung für sich selber aus. Und aus dem Markt bildet sich dann das Einzige, was wir haben, nämlich ein funktionierendes Geldsystem. Denn sonst sind wir nämlich die Unmöglichkeit rationaler Geldpolitik, auf die wir reinfallen. Also eine sozusagen negative Begründung. Und die Lösung ist ja eigentlich schon im Titel angezeigt. Und ist ja auch schon immer angedeutet worden, ein freier Markt für Geld, eine Abschaffung der Notenbank, Neutralisierung der Notenbank. Wenn man dann hier über Lösungen im Einzelnen diskutiert, kann man sagen, okay, die Geldmenge einfrieren, wäre zum Beispiel eine Lösung. Die Geldmenge an Gold zu binden, wäre eine Lösung. Aber ein freier Markt für Geld ist ja eigentlich die beste Lösung. Also was man so Free Banking nennt. Ja? Und im Free Banking würde sich ja die richtige oder das für das Publikum angemessene Geldsystem einfach herausbilden. So wie sich dann auch in vielen Bereichen in der Industrie, man weiß ja, also Anfang des 20. Jahrhunderts hat es ja x Autofirmen gegeben, bis sich jetzt 3, 4, 5 kennbare Marken herausgebildet haben, aus denen wir auswählen. Das heißt, am Anfang wird sicherlich eine bestimmte Konfusion auftreten. Es wird viele verschiedene Anbieter geben. Aber vor allem jetzt, zur Zeit, ist eine gewaltige Chance entstanden, nämlich durch die neuen Technologien, die wir haben, insbesondere die Blockchain-Technologie und Bitcoin ist ja da ein Vorreiter und das wäre dann die Lösung, die einfach ist. Aber man kann ja nicht sozusagen jetzt ein neues System konzeptionell, konstruktivistisch vorstellen, wenn man eigentlich für einen freien Markt ist. Das heißt, der Entscheider ist ja der freie Markt. Und was wir durch den freien Markt haben und was hier durch die Geldpolitik eben verunmöglicht wird, ist das Experiment. Ja? Ich meine, kein Ingenieur würde auf die Idee kommen, selbst sein Fahrrad nur auf dem Reißbrett zu entwickeln, ganz zu schweigen von einem Flugzeug. Das ist ja immer der Test, der entscheidend ist für den Fortschritt. Und wir müssen dann auch hier gleichsam den Mut haben, den Markt da die Chance zu geben, durch Tests das Entsprechende zu finden. Aber die Optionen sind ja eigentlich absehbar. Na? Wir können zum Beispiel heute uns vorstellen, ein digitales Geld, verbunden mit Gold, ja, was vor 10 Jahren eigentlich noch nicht richtig vorstellbar war. Ja. Wir können selbst uns ein Geld vorstellen, das irgendwie mit einem Warenkorb verbunden ist. Das waren schon Ideen, die also schon Anfang des 20. Jahrhunderts besprochen wurde, ja, von Irving Fisher und anderen, also ein Warenkorbgeld, ja, an die reale Wirtschaft zu binden. Ja. Wir können uns auch vorstellen, dass ein Art Mechanismus wie Bitcoin ist, der also in sich limitiert ist. Ja. Bei Bitcoin ist eigentlich, hat sich ja auch sehr bewährt, muss man sagen. Also ist ja von Markt angenommen worden. Man muss sich ja nur die Preissteigerungen anschauen. Nur hat Bitcoin zum Beispiel noch das Problem, dass es ein bisschen zu unhandlich ist für Transaktionen. Ja, das heißt, wir haben so viele Lösungsmöglichkeiten und das Einzige, was wir sozusagen fordern müssten, ist ja nicht, die Regierung macht das, führt das ein, sondern schafft den Paragraphen ab, der sozusagen den Euro als gesetzliches Zahlungsmittel festlegt. Ja, das ist sozusagen das Einzige, was man machen müsste. Freier Markt für Geld. Ja. Und dann würden sich sofort neue Anbieter einfinden und Angebote machen. Und klar, es wird dann, das kann man ja auch langsam Übergang machen, vielleicht kann sogar die Zentralbank noch bestehen bleiben und aber vielleicht die Geldmenge einfrieren. Das heißt, die Lösungsmöglichkeiten sind vielfältig, aber ich kann doch nicht, sagen wir mal 1920, feststellen, welches Automodell sich durchsetzen will. Das ist ja genau die Funktion des Marktes, zu testen, und ich kann ja auch nicht Innovationen vorhersagen, weil wenn ich sie vorhersagen könnte, würde ich sie ja schon machen. Das heißt, wir müssen einfach den Mut haben, und an dem fehlt es halt, ja, dem Markt den Spielraum zu geben, um die entsprechende Lösung zu finden. Das heißt, die Lösung ist freier Markt für Geld. Ne? Das ist der Punkt. Und was ich jetzt hier im Detail zeigen will, ja, dass nämlich das Alternativmodell nicht funktioniert. Aber da kann man also fragen, warum freier Markt für Geld? Ja, und die Antwort ist, freier Markt für Geld, weil das jetzige System nicht funktioniert. Und das, glaube ich, kann man ziemlich deutlich zeigen durch die Unmöglichkeit rationaler Geldpolitik. Und dann noch eine andere Tabelle dazu. Wenn man jetzt diese Variablen zum Beispiel anschaut, die da im vorigen Konzept da auftauchten, dann sieht man, dass wir unglaublich unterschiedliche Konjunkturlagen haben. Also es ist nicht nur so, dass ich das steuern müsste und das steuern müsste, sondern ich müsste die Variablen unterschiedlich steuern, je nach der Konjunkturlage. Aber wir haben ja einen immensen Zeitlag, Timelag. Das heißt, ich merke ja erst, dass eine Rezession ist, wenn ich in der Rezession schon drin bin. Und dann ist es ja meist zu spät, um an der Variable einer Stellschraube zu drehen, weil ich weiß ja gar nicht, ob die Rezession eben sich normalerweise vertiefen würde oder ob schon wieder eine Erholung einsetzen würde. Ja? Das heißt, auch hier sieht man eine Unmöglichkeit der Geldpolitik. Sie ist verheerend. Ja? Sie verstärkt vielleicht sogar die Konjunkturzyklen. Ja? Sie führt zu Irritationen bei unserem Handel. Und es ist ja am Vormittag schon gezeigt worden, wie dann auf einmal so die Preisinflationskurve nach oben schießt und die Notenbank sich immer wieder irrt und sagt, jetzt kommt die Trendwende und so weiter. Und man hört dann von regierungsnahen Ökonomen immer diese Sprüche, man hätte das im Griff, man wüsste dann, was da zu machen sei. Und dagegen, glaube ich, ist unsere Stimme da ganz wichtig zu sagen, der Kaiser hat keine Kleider, nicht? Das sind Illusionen, die da gepredigt werden, verheerende Illusionen. Und wir müssen sozusagen diese Werkzeuge dieser Technokratie aus der Hand nehmen und es dem Markt überlassen. Und dann haben wir natürlich das große Problem, also was ja so gerade angesprochen wurde, dass dann gefragt wird, ja, wie schaut es beim freien Markt aus? Ja, und das dürfen wir nicht machen, weil das ist genau der Punkt, dass der freie Markt selber die Lösung ist, also als Lösungsfinder. Ja, wir würden uns ja wieder an die Stelle des Konstruktivisten setzen, wenn man jetzt vorschreiben würde, okay, Gold ist die Lösung, Free Banking ist die Lösung, Kombination Warenkorb ist die Lösung, ja, Bitcoin ist die Lösung. Das heißt, wir müssen sagen, okay, das Modell, was läuft, funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist das, was ich jetzt mache hier, im Gegensatz zu den meisten Ökonomen, will ich dazu sagen. Weil die meisten Ökonomen, Gerade wenn Sie Zentralbanken da sind, würden jetzt was ganz anderes präsentieren. Die würden sagen, ja, das kann man steuern. Und wenn man dann fragt, wieso ist es bisher nicht gelungen, haben Sie immer dieselbe Ausrede. Ja, die Modelle werden besser werden. Also es ist immer die Ausrede, die Modelle werden besser werden, ökonometrische Modelle mehr detaillierter und so weiter. Und die Folge davon ist, dass eben am Ende doch immer Personen die Entscheidung treffen müssen, ein Komitee die Entscheidung trifft und wegen dieser ganzen elaborierten Modelle diese selber nicht mehr durchblicken. Der letzte vielleicht, der noch durchgeblickt hat bei der EZB, war der Ottmar Issing, ja, den ich selber als Professor hatte und sogar eine gute Beziehung zu ihm damals hatte und auch später noch. Ja, das war der Einzige, der den Durchblick hatte. Und solange der noch Chefvolkswirt der EZB war, ging es noch einigermaßen gut. Aber seitdem ist er also verheerend geworden. Und es ist eine Anmaßung des Wissens. Ja, genau wie Hayek sagt, also eine groteske Anmaßung des Wissens. Das ist, dass man, glaube ich, die man auch sehr, sehr gut und sehr, sehr direkt nachweisen kann, einfach wenn man so ein paar Variablen in die Hand nimmt und zeigt, okay, wie wollt ihr das alles steuern? Wenn man nämlich ein bisschen tiefer schaut, also schon also sagt, ja, wir wollen Konsum steuern, ja, wir wollen Investitionslenkung betreiben, ja, nur so eine einfache Sache, ja, durch irgendwelche fiskalischen Anreize. Und dann schaut man genauer hin, ja, was ist denn dieses I? Und zwar gar nicht so in den Industriebereich und so weiter, wo es dann noch viel komplizierter wird, sondern einfach auf der makroökonomischen Ebene. Und wenn man das dann noch dynamisiert, was man machen muss, ja, weil es sind ja laufende Variablen, ja, kommt man sofort zu dem Ergebnis, dass es unmöglich ist. Hier nur eine kurze Liste, wer eigentlich nur als große Akteure verbunden ist, ja, als Mega-Akteure, die Zentralbank, die Finanzmärkte, die Kreditanbieter, die Kreditsuchenden, die Akteure des Geldverkehrs, die Horter, die Verbraucher, die Investoren, die Regierung, die Exporteure, Importeure und so weiter und so fort. Ja. Und das sind Aggregate. Und hinter diesen Aggregaten verstehen sich ja Millionen Einzelwesen. Das heißt, wir haben eine makroökonomische Anmaßung des Wissens, die man hier vorgibt. Und dann kann man auch sehr zeigen, also hier unten vor allem kann man zeigen, dass die Impulse der gesamtwirtschaftlichen Impulse immer konterkariert werden können. Ja? Also man kann einen Impuls durchgeben, der wirkt manchmal verstärkt, dann hat man sozusagen ein Overshooting und in anderen Fällen wieder konterkariert und abgebremst. Und das ist nicht vorhersehbar. Hier nur ganz kurz hingedeutet, was man zur Inflationssteuerung bräuchte. Also man sagt ja, okay, die Notenbank ist beauftragt, das Preisniveau Stabilität zu halten bei, sagen wir mal, bei 2%. Was für Unmenge von Steuerungsvariablen da man Kontrolle bekannte. Die Notenbank kann ja nicht einfach sagen, okay, 2%. Die muss ja irgendwie alles Mögliche steuern. Also die muss zum Beispiel nur, wenn man anfängt, gesamtwirtschaftliche Nachfrage im Griff haben. Aber da sind ja schon immense Variablen drin. Wie kann ich denn überhaupt dazu kommen? Nicht? Also ist Unmöglichkeit der Inflationssteuerung. Und es kommt noch dazu, zum Abschluss, wir haben unterschiedliche geldpolitische Vorstellungen. Das heißt, ich habe jetzt immer von der Notenbank gesprochen, als wäre die Notenbank sich einig oder die Notenbanken sich einig, was sie wollen und wovon die Rede ist. Aber wir haben ja verschiedene geldpolitische Konzeptionen. Das heißt, wir können sozusagen die monetären Aggregate anschauen. Das war bei der alten Bundesbank der Fall. Was jetzt stark im Kommen ist, das ist also der ganz neue Trend, ist das Nominal National Income Targeting, wo man als dieses Y als Zielgröße hat, was ich da erwähnt habe, was sozusagen zum Schluss rauskommt. Eigentlich sehr interessant, dass man da jetzt drauf kommt. Gibt es also starke geldpolitische Bewegungen, Nominal National Income Targeting. Was heute im Vordergrund steht, heutzutage im Vordergrund steht, ist die Inflationszielvorgabe, also was auch in der EZB vorgeschrieben ist, gleichsam gesetzlich vorgeschrieben, auf 2% zu kommen. Und man hat das alte keynesianische Modell des Wachstums. Ja? Also wenn man sich auch das vor Augen führt, und bei all diesen Dingen muss ich eigentlich, habe ich ein anderes Variablenkonzept. Ja? Ich habe in dem Zusammenhang, was vorher eine Variable war, geht dann wieder in den als Zielgröße ein. Ja, das heißt also nicht nur, nicht nur das Ziel ist hin und her, wandelt hin und her, sondern auch sozusagen meine Rifle wird hin und her schwenken und ich schieße dann gleichsam, ich weiß nicht nur genau, worauf ich schieße, und ich weiß nicht nur, wie mein Zielrohr da ausgerichtet ist. Ja, weil es kommen ja unterschiedliche Gremien zu Wort. Also zum Beispiel in Brasilien hatten wir unter Bolsonaro einen Monetaristen. Ja? Vorher war eigentlich ein Keynesianer am Werk. Ja? Das heißt, das wechselt dann ganz häufig. Und die Inflation Targeting ist ja eigentlich auch etwas Neues. Und es war in den USA unter Volcker, wie schon erlebt, das Monetary Aggregate Targeting. Und vorher unter Burns, also in den USA, was dieses Real Growth Targeting. Also das wechselt dann auch immer ab. Und das ist natürlich inzwischen, dann kann man sagen, eine verheerende Situation. Und man muss also sagen, warum freier Markt für Geld zur Konklusion, die Lösung, ja, übernehme ich von Hayek, aber da sind wir ja uns einig. Ja. Ich glaube nicht, dass wir je wieder gutes Geld haben, bis wir den Staaten das Geld wegnehmen. Aber wir können das nicht mit Gewalt tun. Alles, was wir tun können, ist heimlich und über Umwege etwas einzuführen, das sie nicht stoppen können. Das ist die Lösung. Vielen Dank.